Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Hey, wir sind in Richtung Sommerferien unterwegs. Gibt es irgendeinen Schüler oder einen Azubi, der sich darüber freut, dass das Schuljahr zu Ende geht? Yeah. Hammer. Alle Eltern denken sich, oh nein, sechs Wochen, wie kriege ich die rum? Es gibt bald Zeugnisse und ich habe an meine Schulzeit zurückgedacht und es gibt einen Satz, den man eigentlich immer direkt nach dem Erhalt des Zeugnisses gesagt hat, der so ein typischer Standardsatz ist, der wahrscheinlich auch schon seit Hunderten von Jahren, seitdem es Zeugnisse gibt, von Schülern ausgesprochen wird. Und es ist die simple und einfache Frage, was hast du? Die Klassenarbeit ist korrigiert, man hält sie in den Händen, schaut sich die eigene Note an, dreht sich zum Sitznachbar um und fragt, und was hast du? Dreh dich mal zum Sitznachbar um und frag ihn, was hast du? Was hast du? Und die Sache ist die, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, um zu wissen, welche Note der andere hat, welchen Durchschnitt der andere hat. Es geht nicht um einen Wissenstransfer, es geht nicht darum, um Fakten irgendwie auf den Prüfstand zu stellen, sondern in der Regel geht es ja darum, das eigene Ergebnis mit dem Ergebnis einer anderen Person zu vergleichen, oder? Und entweder pusht man dadurch sein Ego, weil man ganz bewusst die Schüler fragt, die schlechter abgeschnitten haben als man selbst, oder man füttert vielleicht seine Selbstzweifel, man füttert seinen Minderwert, wenn man sich mit Menschen vergleicht, die deutlich besser als man selber sind. Und die Aussage, die eigentlich hinter dieser Frage steckt, ganz besonders von den besseren Schülern, die sich nach unten vergleichen, ist die Aussage, ich habe was, was du nicht hast. Ich habe was, was du nicht hast. Kurze Frage, was würde passieren, wenn in unseren Schulen, in unseren Unis, in unseren Berufsschulen die Frage nicht wäre, was hast du, damit man sich miteinander vergleichen kann, sondern die Frage wäre, was habe ich, was du nicht hast, aber was ich dir geben kann, sodass du vielleicht dahin kommst, wo ich schon hingekommen bin. Und was wäre, wenn Gemeinde von Gott so gedacht ist, dass wir nicht in Reihen hintereinander sitzen und wir gegenseitig vergleichen, was wir so haben, um uns entweder zu beneiden oder um unseren Selbstzweifel zu nähren, sondern wenn das, was der andere hat, so eine Ressource für mein eigenes Glaubensleben wird, oder? Was wäre, wenn wir auf unser Leben schauen und uns fragen, was habe ich, was der andere noch nicht hat, was ich weitergeben kann? Und ich möchte dir heute ein paar wichtige Dinge mitgeben, die ich aus der Story der Bibel raus habe, die mich so begeistert in dieser Woche. Und wir werden heute noch einmal über Geistesgaben sprechen. Wir werden noch einmal darüber sprechen, dass der Geist Gottes uns Dinge gegeben hat, die wir weitergeben dürfen, die nicht dafür da sind, dass wir uns miteinander vergleichen. Die nicht dafür da sind, dass wir durch die Reihen laufen und fragen, und kannst du in Sprachen beten? Und wenn der andere in Sprachen beten kann und ich nicht, dass ich dann neidisch auf den anderen schaue, sondern wir als Gemeinde zusammenwachsen und wir anfangen, einander zu dienen. Und ich wiederhole einfach nochmal, was ich vor 2 Wochen gepredigt habe. Jeder Christ ist ein Geistlicher. Du bist ein Träger des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt und wirkt in dir. Jeder Geistliche ist ein Begabter. Du hast übernatürliche Fähigkeiten und Gaben von Gott bekommen, in denen du unterwegs sein darfst. Und jeder Begabte ist ein Diener. Wir bekommen Geschenke, wir bekommen Fähigkeiten von Gott, nicht um uns auf Podeste oder auf Bühnen zu stellen, sondern um einander zu dienen. Ich will mit dir heute das erste Wunder in der Apostelgeschichte anschauen, das beschrieben wird, kurz nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben. Und ich glaube, dieses Wunder wird uns erstens was über das Wirken des Heiligen Geistes verraten. Es wird uns zweitens zeigen, wie Gemeinde funktionieren soll. Und es wird uns drittens zeigen, was der Geist Gottes durch jeden Einzelnen tun kann, wenn wir uns dafür öffnen. Und das Ziel meiner Predigt ist heute ganz stark, dass ich dich ermutigen will. Ich will nicht, dass du mit einer Liste von Hausaufgaben nach Hause gehst, sondern mit neuem Glauben und neuer Erwartung, dass Gott dich gebrauchen kann. Hat irgendjemand Ermutigung heute Morgen notwendig? Come on, Jesus, ich danke dir dafür, dass du durch diese Predigt sprechen wirst und dass Menschen heute ermutigt nach Hause gehen werden, weil dein Wort Wahrheit in unsere Herzen hineinspricht, die gleichzeitig Hoffnung auslöst. Und Jesus, ich bete darum, dass diese Predigt uns hungriger macht nach dem, was dein Geist in unserer Gemeinde, aber auch darüber hinaus tun kann und tun möchte. Und wir strecken uns deswegen an diesem Sonntag einfach ganz simpel nach dem aus, was du für uns hast. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Wenn du möchtest, dann schlag gerne die Apostelgeschichte auf in Kapitel 3. Und da startet es direkt ab Vers 1. Und die Story geht so. Eines Nachmittags, in der Stunde des öffentlichen Gebets, stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Petrus und Johannes, das waren zwei Jünger, die viel Zeit mit Jesus verbracht haben. 3 Jahre lang wurden sie ausgebildet von ihm. 3 Jahre lang haben sie ganz, ganz viel von ihm gelernt. Und Petrus und Johannes sind so Schlüsselfiguren im Jüngerkreis, weil sie den Mut haben, nach vorne zu gehen und Initiative zu ergreifen. Und sie gehen jetzt hier in den Tempel, weil das in Jerusalem so eine der großen Platzflächen war, die man benutzen konnte, um sich zu treffen. Und ein Kapitel davor wird beschrieben, dass die erste Gemeinde entsteht und am ersten Tag 3000 Menschen dazukommen. Und diese 3000 Menschen, die konnten sich nicht auf die Schnelle ein neues Gemeindehaus bauen und nicht auf die Schnelle irgendwo eine Event-Location mieten. Deswegen haben sie sich einfach dort getroffen, wo man sich gut treffen kann, nämlich im Tempel. Und Petrus und Johannes sind gerade dorthin unterwegs, wahrscheinlich, um sich mit ihrer Gemeinde zu treffen, um Zeit mit den anderen Christen, mit den anderen Gläubigen zu haben. Und dann passiert aber Folgendes. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte: "Sieh uns an." Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: "Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh." Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig gehen und ging einige Schritte. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und das ganze Volk strömte aufgeregt zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Der Schlüsselvers, um den sich diese Bibelgeschichte dreht, ist der Vers, als Petrus und Johannes diesen gelähmten Mann anschauen und Petrus zu diesem Mann sagt: "Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir." Und deswegen ist mein erster Punkt heute Morgen: Ich habe was. Dreh dich mal zu einem Nachbar um, sag: "Ich habe was." Und dann dreh dich zu einem anderen Nachbar um, sag: "Du hast auch was." Weißt du, ich finde es so stark. Petrus und Johannes sind auf dem Weg dort zum Tempel und sie wissen ganz genau, dass sie etwas haben. Sie kommen nicht mit leeren Händen. Vielleicht war der Geldbeutel leer. Vielleicht sind die letzten Groschen für den Fisch an der Straßenecke draufgegangen. Aber sie kommen nicht mittellos. Sie kommen nicht mit leeren Händen dort in den Tempel, sondern sie wissen, wir haben was. Wir haben was, was vielleicht nicht sichtbar ist, aber was einen Unterschied machen kann. Und die erste Überzeugung, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ist so sehr, dass du von dir selber sagen kannst: "Boah, ich habe etwas zu geben." So wie Petrus und Johannes. Vielleicht habe ich Silber und Gold nicht, aber ich habe etwas zu geben, das wertvoll und von Bedeutung ist. Wir haben uns letzte Woche Sonntag 1. Korinther 12, 13 und 14 in so einem Überflug angeschaut. Und in dem 14. Kapitel vom 1. Korintherbrief, da wird so der Gottesdienst von einer Gemeinde beschrieben und es wird beschrieben, wie so ein Gottesdienst aussehen kann, der gefeiert wird, wo Geistesgaben eingesetzt werden. Und da heißt es in 1. Korinther 14, 26, was folgt nun daraus, dass der Geist jedem etwas gegeben hat? Was folgt nun daraus, dass jeder von Gott irgendetwas hat? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Paulus sagt, hey, wenn ihr zusammenkommt, dann soll jeder irgendwas haben. Jeder kann irgendwas mitbringen. Jeder ist irgendwie wertvoll. Jeder hat irgendeine Gabe, die er zur Verfügung stellen kann. Und wenn er die Aufforderung macht und sagt, hey, ein jeder habe etwas, dann steht doch die Überzeugung dahinter, ein jeder kann etwas, oder? Und ein jeder hat etwas, was er geben kann. Hey, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du an ihn glaubst, dann bist du vom Heiligen Geist befähigt. Jeder Christ ist ein Geistlicher, ist das, was ich die letzten Wochen immer wieder predige, weil ich mir so wünsche, dass es zu einer Überzeugung deines Herzens wird. Und du anfängst, das selber über dein Leben auszusprechen und zu glauben, dass du über dich sagst, ja, ich habe etwas, ich kann etwas geben. Ich laufe nicht an Menschen dieser Welt vorbei, mittellos. Ich laufe nicht durch diese Welt, ohne irgendetwas anbieten zu können. Nein, ich habe was. Jeder Christ ist ein Priester und ein Prophet, der von Gott eingesetzt und berufen ist, um zu dienen. 1. Petrus 4, Vers 10 schreibt es so: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Amen. Hammer, oder? Halleluja, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Liebe Ekklesia Peine, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Ich predige es. Als Gott die Gaben mit einem Eimer über unsere Gemeinde ausgeschüttet hat, da war der Gabenstrom nicht nur auf der Bühne irgendwie präsent, sondern überall wurden Gaben ausgeteilt. In der Schule sagt man manchmal, ne, als Intelligenz vom Himmel verteilt war, war ich gerade nicht da. Bei Gott zählt das nicht. Jeder hat Gaben bekommen. Ich habe vor 2 Wochen mit Ödi über seine Predigt telefoniert und ich habe einen Satz von ihm geklaut und ein bisschen abgewandelt, weil ich ihn so stark finde. Ein Punkt, den Paulus im 1. Korintherbrief immer macht, ist: Keiner hat alles. Niemand ist alles. Niemand hat alle Gaben. Niemand hat alle Fähigkeiten. Und niemand ist nichts. Keiner hat alles und niemand hat nichts. Als Gemeinde sind wir ein Leib mit unterschiedlichen Körperteilen. Es gibt die Hände, es gibt die Füße, es gibt die Nieren, es gibt die Leber, es gibt die Ohren, es gibt die Augen. Und jeder kann was anderes. Jeder hat was anderes von Gott geschenkt bekommen. Aber niemand ist vollkommen. Niemand ist perfekt. Niemand muss sich erheben. Niemand kann sich auf eine Stufe über andere stellen, weil er irgendwie begabter als der andere ist. Keiner hat alles. Wir brauchen die Ergänzung und das, was Gott dir geschenkt hat, an natürlicher Befähigung und an geistlicher Befähigung, ist etwas unglaublich Wertvolles. Hey, vielleicht sagst du die letzten Gottesdienste hier in den Reihen und hast zugehört und gesagt, okay, hey, auch komm, Sprachenrede ist abgehakt. Das können andere Menschen empfangen, aber ich nicht. Prophetische Rede, oh, schön und gut, dass es das in Gemeinde geben soll, aber an mir wird sowas vorbeigehen, ich kann sowas nicht haben. Du saßt vielleicht hier und hast dir gesagt, boah, ey, so viele Menschen können in dieser Gemeinde mitarbeiten und haben etwas zu geben, aber ich nicht. Hey, die Predigten, die sind für andere Menschen, aber für mich nicht. Ich sitze einfach nur hier und bin halt da. Und ich will dir heute Morgen so sagen, das ist die größte Lüge, die du glauben kannst, wenn es um deine Befähigung und deine Rolle geht. Im Reich Gottes hat jeder etwas, das er geben kann. Um es mal in ein Bild zu packen, weißt du, Gemeinde ist keine Rockshow, wo 5 Musiker auf der Bühne stehen, ein fettes Konzert abfeiern und die Menge dasteht und irgendwie mitjubelt und mitklatscht. Gemeinde ist ein Orchester, wo unglaublich viele Instrumente am Start sind, unglaublich viele Instrumente gebraucht sind. Und die Einladung, die wir immer und immer und immer wieder machen, ist: Komm aus dem Publikumsplatz in die Reihen des Orchesters. Da gibt es noch Instrumente, die gespielt werden müssen. In Gemeinde sollte es kein Publikum geben, wo Menschen zuschauen. In Gemeinde sollte es kein Publikum geben, das sich zurücklehnt mit der Überzeugung, ich kann nichts spielen, ich bin unmusikalisch. Weil Gott jeden Einzelnen begaben und befähigen möchte und es auch schon getan hat. Und da ist es ganz egal, ob du die erste Geige oder die 5. Triangel bist. komm auf deinen Stuhl und fang an, deine Begabung einzusetzen und wahrzunehmen, was Gott dir geschenkt hat. Gemeinde ist ein Orchester, das im Kreis sitzt und gemeinsam die Gaben an den Tisch bringt, um unseren Herrn, Retter, Erlöser und Befreier zu feiern und ihn zu ehren. Hey, bist du bereit, deine fünfte Triangel zu spielen? Bist du bereit, an den Bass zu gehen? Bist du bereit, die Pauke zu schlagen und auch wenn es nur einmal im Lied ist? Hey, weißt du, vielleicht lässt deine Lebenssituation es nicht zu, dass du jeden Sonntag irgendwo dienst und du bist eher so die Pauke, die ab und zu mal Bäm macht und draufhaut. Hey, dann nutz deine Begabung und setze sie ein. Du hast etwas. Und wenn es nur zweimal Triangel ist im Jahr oder nur einmal die Pauke im Jahrzehnt, nimm wahr, was Gott dir geschenkt hat an Begabung. Und lass es uns gemeinsam entdecken. Hey, wenn du keinen Plan hast, was deine Gaben sind, wenn du bisher noch nicht entdeckt hast, was Gott in dich hineingelegt hat, dann lass es uns zusammen entdecken, oder? Und ich will dir zwei simple Schritte mitgeben, die du tun kannst. Erstens, frag doch mal Gott. Frag doch mal deinen Schöpfer. Frag doch mal deinen Designer, der dich zusammengebaut und der dich ausgedacht hat. Und frag ihn ganz simpel, Gott, was hast du mit mir vor? Was hast du in mich hineingelegt? Was kann ich? Weißt du, das ist eine Frage, die wir nicht nur unseren Teenies und Jugendlichen mitgeben müssen, wenn es um die Berufswahl geht. Sondern ich glaube, jeder von uns sollte immer mal wieder bei Gott nachhaken und fragen, hey, was siehst du eigentlich in mir? Welche Begabung hast du in mich hineingelegt? Welche Fähigkeit habe ich, mit der ich dienen kann? Frag bei Gott mal nach. Halt mal ein Gespräch mit deinem Designer, mit deinem Chefkonstrukteur und frag ihn mal, wofür er dich gebaut hat. Und dann zweitens, nimm einen Menschen mit rein. Wenn du in einem Dreamteam hier in der Ekklesia mitarbeitest, dann frag deinen Dreamteamleiter. Wenn du in einer Kleingruppe bist, dann geh auf deinen Kleingruppenleiter zu. Und wenn du beides noch nicht hast, dann ändere daran was und komm zu mir als Pastor und lass uns gemeinsam in einem Gespräch entdecken, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. An Begabung und Befähigung. Hey, du hast was. Du hast was. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Weißt du, bei den Noten, beim Zeugnis, da schauen wir drauf, ich habe was, was du nicht hast. Aber Gemeinde dürfte anders sein. Gemeinde funktioniert so, dass wir sagen, ich gebe was, was du nicht hast. Und das ist das, was Petrus und Johannes ja auch machen bei diesem gelähmten Mann, oder? Sie geben das, was sie haben. Und weißt du, die zweite Überzeugung, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ist die Überzeugung, dass du sagst, hey, das, was ich habe, das ist notwendig. Das, was Gott mir geschenkt hat, das macht einen Unterschied. Und da sitzt dieser Gelähmte am Tor des Tempels. Und dieser Gelähmte hat an diesem Tag die Erwartung, ein paar Münzen zu bekommen. Er hat die Erwartung, genug Geld zu bekommen, um sich an dem Tag irgendwie durchzubringen. Um sich an dem Fischstand, bei dem Petrus und Johannes auch schon gekauft haben, sich auch noch ein Fischbrötchen zu kaufen. Und er hofft irgendwie wieder den Tag zu überstehen, wieder genug Geld zu generieren, um sich am Ende des Tages was zu essen und vielleicht mal eine neue Sandale zu kaufen. Doch dann kommen Petrus und Johannes vorbei. Und Petrus und Johannes haben von Gott etwas geschenkt bekommen, dass sie diesem Mann weitergeben dürfen, das sein Leben von Grund auf verändert. Petrus und Johannes wissen, was sie haben. Sie haben zwar keine Kohle, aber sie haben Kraft. Sie haben keine Kohle, aber sie haben Kraft. Und dann beten sie mit diesem Mann im Namen von Jesus. Und sie beten in der Autorität von Jesus. Und weißt du was? Das Gleiche darfst du auch tun. Amen. Hey, auch du darfst in der Autorität von Jesus durch diese Welt gehen, mit Menschen beten und mit Menschen reden. Und das wird einen Unterschied machen. Weil das, was du hast, nicht gewöhnlich ist. Das, was du hast, ist nicht ersetzbar. Das, was du hast, ist notwendig in deinem Umfeld. C.S. Lewis, ein unglaublich schlauer Bibelmann, hat mal Folgendes gesagt. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Du hast nie mit einem bloß Sterblichen gesprochen. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Weißt du, wenn wir in die Natur schauen, schauen uns ein Ameisenvolk an, da gleicht eine Ameise der anderen. Die haben vielleicht unterschiedliche Ameisenaufgaben in ihrem Ameisenvolk, aber die sind alle gleich gebaut, die haben alle die gleiche Frisur, Die haben alle das gleiche Outfit an. Da gibt es niemanden, der ein Tattoo trägt und niemanden, der sich irgendwie einen Undercut reingezogen hat oder ein Mullet sich beim Friseur schnappen hat lassen, weil es der aktuelle Trend ist. Die sehen alle gleich aus. Und wenn das Nest angegriffen wird, dann rennen alle zu den Eiern und alle retten die Eier. Und wenn das Volk Essen braucht, dann gehen alle auf Essenssuche. Ameisen sind gewöhnliche Tiere. Schau dir Giraffen an, schau dir Löwen an, schau dir Pinguine an. Ein Pinguin gleicht fast dem anderen. Ein Löwe ist fast genauso gewöhnlich wie der andere. Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, und ich bin überzeugt, im gesamten Universum, das außergewöhnlich ist, wo keiner dem anderen gleicht, wo jeder unterschiedlich begabt, jeder unterschiedlich aussieht, jeder eine unterschiedliche Kapazität mitbringt, die unglaublich schön ist. Hey, kannst du das über dein Leben aussprechen, dass du sagst, ich bin außergewöhnlich? Ich steche aus der Menge heraus, weil ich außergewöhnlich begabt von Gott bin. Hey, an der Stelle darfst du mal ein Amen dir selber sagen. Amen. Amen. Hey, das macht so einen Unterschied, wenn du das weißt über dich selbst, dass du außergewöhnlich bist. Du bist außergewöhnlich und hast etwas zu geben, das dein Umfeld braucht. Hey, wenn du in deiner Familie unterwegs bist, dann hast du etwas, was deine Familie braucht und was Gott durch dich in deine Familie hineinbringen will. Vielleicht ist in deiner Familie grundsätzlich eine eher pessimistische Grundhaltung da. Und Jesus hat dir Optimismus geschenkt und Glauben und Hoffnung in dein Herz gelegt. Und du bist gesetzt in diese Familie und hast dieser Familie Hoffnung und Glauben und Optimismus zu geben. Dann fang an, das zu geben. Vielleicht hast du keine Kohle. Vielleicht kannst du deiner Mama keine krassen Geschenke zum Muttertag machen. Aber du kannst ihr Glauben weitergeben, oder? Hey, wenn du auf deiner Arbeit unterwegs bist, du hast etwas von Gott bekommen. Du bist kein gewöhnlicher Mensch. Du bist begabt. Wenn du in der Schule unterwegs bist, in dieser Gemeinde, in deiner Kleingruppe, du bist außergewöhnlich begabt und du hast etwas zu geben. Deswegen lass uns doch nach dem Motto leben, ich gebe was, was du nicht hast. Das, was dir fehlt, da ergänze ich dich. Da, wo du Mangel hast, da gleiche ich deinen Mangel aus. Wir schlagen uns nicht gegenseitig den Kopf ein, wo wir die Schwächen des anderen bemerken, sondern wir gleichen uns gegenseitig aus. Hey, da wo ihr in meinem Leben Mangel seht, da wo ich nicht begabt bin, hey, da bin ich so froh, wenn Menschen an meine Seite kommen und mir ihre Begabung zur Verfügung stellen und meine Begabung ausgleichen. Und das sollte die Haltung sein, die wir als Christen anfangen zu etablieren. Wir sind in diese Welt hineingesetzt, um Menschen zu dienen und um Menschen zu ergänzen. Und damit komme ich zu Punkt Nummer 3. Ich gebe was, was du nicht hast. Und Punkt Nummer 3 ist, ich sehe was, was du nicht siehst. Keine Angst, wir spielen jetzt keine Runde. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich würde eh gegen euch verlieren, weil es ja immer um Farben geht. Und bei Farben bin ich einfach raus als Farbenblinder. Aber das Gute ist ja, Gott kann helfen zu sehen. Amen. Gott kann Augen öffnen. Wie fängt die Story an? Die Story fängt an, der Gelähmte wird zum Tempeltor gebracht, so wie er es schon sein Leben lang jeden Tag erlebt. Später im Bibeltext erfahren wir, dass er 40 Jahre alt ist. Von Mutterleib an war er gelähmt. Wahrscheinlich ist er schon seit 30 Jahren jeden Tag an diesem Tempeltor. Und Menschen gehen an ihm vorbei. Manchmal werfen sie eine Münze rein, manche gehen einfach nur an ihm vorbei. Und dann kommen Petrus und Johannes in den Tempel und sie wollen dort beten. Und dann heißt es, doch die beiden blickten ihn scharf an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Und er greift die Aufmerksamkeit dieses Gelähmten und er zieht sie auf sich. Und dieses Wort, sie blickten ihn scharf an, ist ein unglaublich spannendes Wort. Auf Griechisch heißt es Athenisas. Und es beschreibt immer Momente, wenn Gott Offenbarung schenkt. Es beschreibt immer Momente, wenn Menschen ganz genau hinsehen und Gott etwas übernatürlich öffnet und etwas übernatürlich zeigt. Und in dem Moment, wo Petrus und Johannes diesen Mann anschauen, zeigt Gott ihnen etwas und er zeigt ihnen, dass jetzt die Türe offen für ein Wunder ist. Und er zeigt ihnen, dass dieser Gelähmte heute das bekommt, was er wirklich braucht. Und ich bin der Überzeugung, dass das, was damals bei Petrus und Johannes gelaufen ist, dass das Gleiche auch heute bei dir passieren kann. Dass wenn du in dieser Welt unterwegs bist, du solche Momente hast, dass der Geist Gottes dir die Augen öffnet und du Dinge siehst, die in der übernatürlichen Welt da sind und in die du hineingehen kannst. Weil Gott dir ein prophetisches Wort schenkt, weil Gott dir Einsicht gibt in die Situation einer Person, mit der du zu tun hast und du kannst eine Person ermutigen. Weil Gott dir Weisheit schenkt für Situationen auf der Arbeit oder weil Gott dir zeigt, wofür du beten kannst, was dann einen Unterschied macht und ein Wunder passieren kann. Hey, der Heilige Geist gibt uns nicht nur Kraft in die Hände, sondern auch Schärfe im Blick. Und Petrus und Johannes sehen im Leben dieses Gelähmten etwas, was sonst niemand gesehen hat. Und sie sehen, dass Gott sich verherrlichen möchte an diesem Mann. Und dass Gott ein Wunder tun möchte, dass das Leben dieses Mannes für immer verändern wird. Und du darfst die Erwartung haben, dass Gott auch dir die Augen öffnet. Deswegen ist ein Gebet, was du immer wieder beten kannst, dass du sagst, Gott, öffne mir die Augen für das, was du tun willst. Gott, öffne mir die Augen für die Orte, an die ich heute gehen darf. Gott, öffne mir die Augen für offene Türen, die du geschenkt hast. Zeig mir, was du tun willst. Und ich glaube, er wird dir Augen öffnen. Ich glaube, er wird dir zeigen, was Orte sind, an die du gehen kannst. Gott wird dir im Geist Dinge zeigen, die du aussprechen darfst und für die du beten kannst, die dann im Leben einer Person einen echten Unterschied machen. Deswegen lass uns beten, Herr, schärfe meinen Blick. Herr, öffne meine Augen. Ich möchte gerne das sehen, was du siehst. Und dann der letzte Gedanke, bevor wir in eine kurze Anwendung reingehen. Weißt du, dieser gelähmte Mann saß sein ganzes Leben im Tempel und hat doch nicht gesehen, wozu Gott in der Lage ist, hat doch nicht gesehen, was Gott alles tun kann. Und dann kommen Petrus und Johannes vorbei und sie öffnen seine Augen, indem er geheilt wird. Und dieser gelähmte Mann nimmt wahr, wie gut Gott ist. Und er fängt an, im Tempel umherzuspringen und er fängt an, Gott zu loben, weil er auf einmal gesehen hat, dass dieser Gott, den er schon seit vielen, vielen Jahren kennt, dass der an seinem Leben interessiert ist und einen Unterschied machen kann. Hey, weißt du was? Du kannst jemand sein, der Menschen dabei hilft, dass sie Gott sehen und dass sie anfangen, Gott zu loben für das, wer er ist. Deswegen lass dich gebrauchen. Öffne dich für das, was der Heilige Geist tun kann. Du hast etwas, was du geben kannst und du hast etwas, was gebraucht wird. Amen? Okay, wie können wir in die Anwendung kommen? Was kann ich tun, damit ich was geben kann? Denn es gibt eine Wahrheit, oder? Ich kann nur geben, was ich schon empfangen habe. Ich kann nur geben, was schon da ist. Wenn no money in meinem Geldbeutel ist, dann kann ich mir keinen Döner kaufen. Wenn kein Geld ist, dann kann ich heute nichts in den Kollektenkorb reinwerfen. Wenn ich mich nicht auf diese Predigt heute vorbereitet hätte, wären die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch, dass ich nichts zu geben gehabt hätte. Okay, also wie können wir dafür sorgen, dass wir was haben? Wie können wir dafür sorgen, dass wir etwas weitergeben können an Menschen, die Teil unseres Alltags sind? Drei Gedanken. Weißt du, du hast eine innere Schatzkammer, die du füllen kannst. Eine innere Schatzkammer, die Gott gefüllt hat mit übernatürlicher Befähigung und die er aber auch immer wieder neu füllen möchte mit neuen Gedanken, mit Weisheit, mit geistiger Befähigung, mit Glauben, mit neuer Hoffnung. Und deswegen drei ganz simple Schritte, zu denen ich dich einfach einladen möchte. Schritt Nummer 1, mach deine Schatzkammer größer. Fang an, Erwartung zu haben, dass Gott dich gebrauchen kann. Fang an, Erwartung zu haben, dass wenn du Menschen die Hände auflegst, dass Heilung geschehen kann. Fang an, Erwartung dafür zu haben, dass wenn du Gott darum bittest, dass er dir das Sprachengebet schenkt, dass es wirklich passieren kann. Fang an, Erwartung zu haben, wenn du hier in diesen Gottesdienst gehst, dass Gott dir begegnen kann und er zu dir reden möchte. Fang an, Erwartung zu haben dafür, dass der übernatürliche Gott in unsere natürliche Welt hineinspricht, mitten im Alltag, in deiner Kleingruppe, auf der Arbeit, im Auto, wo auch immer. Fang an, deine Schatzkammer größer zu machen. Fang an, sie größer zu machen und orientiere deine Erwartung nicht an dem, was passiert ist, sondern an dem, was passieren kann. Und weißt du, hey, die Bibel ist voll mit tausenden Geschichten, die uns zeigen, wie großartig und wie vielfältig Gott wirken kann, oder? Lass uns anfangen, unsere Erwartung anzupassen an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Mach deine Schatzkammer größer. Zweiter Gedanke. Lass deine Schatzkammer füllen. Hey, wir haben verschiedene geistliche Übungen, die dazu führen, dass wir Gott einladen, uns Schätze zu geben, die wir dann weitergeben können. So eine Übung ist zum Beispiel, dass wir regelmäßig Bibel lesen. Hey, weißt du, die Bibel ist eine absolute Schatzkiste, bis zum Rand gefüllt mit Glauben, bis zum Rand gefüllt mit Wahrheit, bis zum Rand gefüllt mit starken Aussagen über deine Identität, bis zum Rand gefüllt mit Glaube und Ermutigung für deinen Alltag. Deswegen sollten wir die Bibel nicht nur als Werkzeugkiste behandeln, wo wir reingreifen, wenn es ein Problem gibt. Amen. Sondern wir dürfen sie als Schatzkiste anfangen zu behandeln, wo wir uns regelmäßig bedienen und Dinge in unsere eigene Schatzkammer hineinlegen dürfen. Die Bibel ist eine Schatzkiste. Lass uns anfangen, Bibel zu lesen und erwarten, dass Gott uns Dinge schenkt, die wir weitergeben können. Hey, weißt du, wenn du morgens in deiner stillen Zeit das Wort Gottes liest, dann könnte es sein, dass Gott dir in deiner stillen Zeit einen Schatz mitgibt, den du auf der Arbeit auspacken und verteilen kannst, weil es vielleicht genau in die Situation eines Arbeitskollegen hineinspricht. Füll deine Schatzkammer, indem du regelmäßig an die Schatzkiste gehst. Zweiter Gedanke, lass immer mal wieder Stille in deinem Alltag zu, wo Gott zu dir reden kann, wo du seine Stimme hörst. Weißt du, das Gebet ist wie so ein Juwelier, wo ganz, ganz viele Juwelen ausstehen und wo du einkaufen gehen kannst, indem du Beziehung mit dem Juwelier hast. Wenn du Beziehung zu Gott im Juwelier hast, dann wird er immer wieder Diamanten in deine Schatzkammer transferieren. Gebet ist keine Diamantenmine, wo du ausgebeutet wirst und wie in einem Arbeitslager irgendwie ackern und arbeiten musst, damit irgendwas passiert. Sondern es ist viel mehr, vielleicht ist es ein Bild für alle Frauen, Gebet ist viel mehr dieser Juwelier, wo du durch den Laden gehen kannst und den schönen Brillantring aussuchen darfst und er dir am Ende geschenkt wird durch die Beziehung, die du zum Juwelier hast. Und dann der dritte Gedanke, wie du deine Schatzkammer füllen lassen kannst. Lass regelmäßig Menschen mit dir beten, die eine gute Beziehung zu diesem Juwelier haben, die eine gute Beziehung zu diesem Gott haben und die immer mal wieder vielleicht auch Gedanken von diesem Gott geschenkt bekommen. Und dann lass mit dir beten und frag die Person, hey, kannst du mal hinhören, ob Gott etwas schenkt für mich? Kannst du mal hinhören, ob Gott heute prophetisch durch dich in mein Leben hineinsprechen möchte? Und dann sei ready, dass diese Person vielleicht was empfängt für dich. Also lass uns unsere Schatzkammer füllen. Und Gedanke Nummer 3, öffne deine Schatzkammer öfter. Fang an, mit dem, was Gott dir geschenkt hat, zu dienen. Fang an, das einzusetzen für seine Sache. Behalte geistliche Befähigung nicht für dich. Behalte natürliche Befähigung nicht für dich, sondern öffne deine Schatzkammer. Ganz häufig gibt Gott uns dann erst etwas, wenn wir losgegangen sind. Und wenn wir die Bereitschaft gezeigt haben, dass wir ready sind, etwas weiterzugeben. Öffne sie öfter. Hey, was kann passieren, wenn wir anfangen, das umzusetzen? Ich glaube, wir könnten mehr Heilungen erleben. Ich glaube, wir könnten es erleben, dass häufiger prophetisches Reden Teil von unseren Gottesdiensten ist. Und ich habe Sehnsucht danach, du auch? Ich glaube, wir könnten es erleben, dass Lebensveränderung geschieht, weil der Heilige Geist in Menschenleben hineinspricht und Wahrheiten ausgesprochen werden, die etwas in Bewegung bringen. Ich glaube, es könnte passieren, dass wir mehr Kraft im Alltag erleben, weil wir unsere Schatzkammer öffnen, unsere Schatzkammer breit machen, in die Gott etwas hineinlegen kann. Ich habe Sehnsucht nach mehr Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe Sehnsucht nach mehr Begabung durch den Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, eine ähnliche Erwartung, eine ähnliche Haltung einzunehmen. Denn du wirst nichts erleben, wenn du nichts erwartest. Deswegen lade ich dich ein, komm, steh mal gemeinsam mit mir auf. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen hier stehst und auf diese Predigt reagieren möchtest und sagst, boah, ich würde gerne mehr wahrnehmen, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Ich möchte gerne mehr haben, was ich austeilen, was ich ausgeben kann. Dann streck doch gerne als ein Zeichen diese Erwartung deine Hände nach vorne aus. Und dann will ich gerne beten, dass Gott dir zeigt, was du schon hast und was du geben kannst. Und dass Gott anfängt, deine innere Schatzkammer zu füllen. Mit Weisheit, mit prophetischer Rede, mit Worten der Erkenntnis, Worten der Weisheit, mit dem Sprachengebet und was auch immer er noch hat. Und dann möchte ich gerne segnen. In der Erwartung, dass Gott austeilen möchte. Jesus, wir wollen gerne geben. Jesus, wir wollen gerne befähigt durch die Kraft des Heiligen Geistes dienen und anderen Menschen das weitergeben, was du durch uns tun willst. Jesus, wir wollen die Fähigkeit bekommen, so wie Petrus und Johannes, geistlich wahrzunehmen, was du tun willst. Deswegen bete ich darum, schärfe du unseren Blick für unser Umfeld. Jesus, ganz egal, ob wir unseren Families unterwegs sind, auf der Arbeit, in unserer Nachbarschaft, in der Schule, wo auch immer, schärfe unseren Blick, sodass wir wahrnehmen, was du tun willst. Und dass wir wahrnehmen, wo offene Türen für das sind, Jesus, was du durch uns bewirken möchtest. Und dann bete ich, Herr Jesus, dass du unsere Begabungen nutzt. Jesus, wir strecken uns danach aus, mehr noch zu bekommen. Herr, ich bete darum, dass es natürlicher wird, dass Menschen in dieser Gemeinde prophetische Rede empfangen. Ich bete darum, dass es natürlicher wird, dass Menschen anfangen können, in Sprachen zu beten und diese übernatürliche Gebetssprache zu einer normalen Sache wird, wenn wir als Kirche zusammenkommen, um dich anzubeten und zu loben. Jesus, ich bete darum, dass es natürlicher wird, dass Kranke in dieser Kirche geheilt werden. Ich bete darum, dass es natürlicher wird, dass wir einen verrückten Glauben in unseren Herzen etablieren, weil dein Heiliger Geist die Gabe des Glaubens ausgießt über uns, Herr. Jesus, wir wollen gerne empfangen von dir und sind bereit, es weiterzugeben, weil wir wissen, übernatürliche Befähigung ist nichts für die Vitrine, ist nichts, um anzugeben, ist nichts, um irgendwie auf einer besonderen Position zu sein. Sondern übernatürliche Befähigung bringt uns immer wieder in die Position des Dieners. Jesus, lass uns wahrnehmen, was du uns geschenkt hast und zeig uns, wo Menschen unsere Ergänzung brauchen. Wir wollen gerne mit dem aufs Spielfeld, was du uns geschenkt hast, Jesus. Und wenn dem alle Augen geschlossen sind, möchte ich gerne noch eine Frage stellen und möchte gerne fragen, ob du heute auf eine zweite Art und Weise auf diese Predigt reagieren möchtest. Da war dieser gelähmte Mann, dieser Bettler am Eingang des Tempels, der nicht damit erwartet hat, dass Heilung in sein Leben hineinkommen kann, der nicht erwartet hat, dass sein Leben noch eine andere Wendung nehmen kann. Und vielleicht bist du heute hier in diesem Gottesdienst und erlebst, wie jemand an dir vorbeiläuft und dir sagt, dass es da einen Gott gibt, der dich retten möchte aus der Dunkelheit deiner Gedanken, aus der Orientierungslosigkeit, die sich mit deiner Zukunft, die mit deiner Zukunft zusammenhängt, dass es da jemand gibt, der dich retten möchte aus der Schuld, die in deiner Vergangenheit passiert ist, der dich retten möchte aus dem Trauma, das da ist. Ich bin heute hier und darf dir sagen, da ist Hoffnung für dich, wenn du an Jesus Christus glaubst, denn im Namen Jesus ist das Heil zu finden. Im Namen Jesus ist Rettung zu finden. Und wenn du heute sagst, ich glaube an den Namen Jesus und ich glaube, dass er mich retten und erlösen kann, dann darfst du erleben, dass genauso wie bei diesem gelähmten Mann heute dein Leben eine neue Wendung erlebt, weil du neues Leben von diesem Jesus bekommst. Und er dich rettet aus Dunkelheit, die um dich herum ist. Er dich rettet aus Sinnlosigkeit deines Lebens, aus Bedeutungslosigkeit. Und er dich rettet in eine gute Zukunft. Gibt es jemanden, der heute Morgen wie dieser gelähmte Mann am Tempel sitzt und jetzt gerne sinnbildlich aufspringen möchte, weil er sagt, ich möchte an diesen Namen Jesus glauben. Wenn ja, hey, dann komm, heb doch gerne deine Hand als ein Zeichen deines Glaubens. Und dann will ich gerne mit dir beten. Und wir beten, dass Jesus deine Schuld vergibt. Wir beten, dass Jesus heilt, was in deinem Herzen kaputt gegangen ist. Und wir beten, dass Jesus dir Zukunft schenkt, die dir hilft, mit der Gegenwart klarzukommen. Komm, lass uns gemeinsam als ganze Kirche beten. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich glaube an dich. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Schenke mir die Kraft des Heiligen Geistes. Und schenke mir Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wir wollen jetzt gerne noch auf die Predigt reagieren. Wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest und gerne mit dir beten lassen willst, hey, vielleicht ist ja heute im Gebetsteam der Moment, dass jemand was Prophetisches hört und in dein Leben hineinspricht. Dann komm gerne nach hinten, lass dich segnen. Lass mit dir beten. Lass uns Erwartung haben, dass Gott prophetisch heute spricht, wenn du dich auf den Weg machst. Und Gott darum bittest, bitte begegne mir. Bitte begegne mir. Komm, nutz doch diese Lobpreiszeit gleich noch, um deine Schatzkammer im Herzen aufzumachen. Und bitte Gott, begegne mir. Schenk mir heute etwas, das ich mitnehmen darf, das mich ermutigt und das zu einer Ermutigung für jemand anderes werden kann.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.